Hallo und willkommen zur Episode 31 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und in dieser Folge thematisiere ich die neuesten Gerüchte im Vorfeld der E3 rund um die Retro-Studios. Wer also nicht gespoilert werden möchte, für den ist diese Folge so zur Hälfte nichts. Zuerst fange ich aber mit einigen Neuigkeiten rund um Switch und 3DS der letzten Wochen an. Und sobald ich zu diesem Gerüchte, Spoiler-Part, wie auch immer komme, werde ich das hier nochmal erwähnen, damit ihr dann vorher auch ausschalten könnt, falls euch das nicht interessiert. Nun aber, wie gesagt, zu ein paar Neuigkeiten der letzten Zeit, die mir aufgefallen sind. Nintendo hat beispielsweise in Japan zusammen mit dem Verlag Dark Horse das Artbook The Legend of Zelda Breath of the Wild Masterworks veröffentlicht. Jetzt wurde bekannt, dass dieses Buch unter dem Titel The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion im Westen veröffentlicht wird. Bisher gibt es als Platzhaltertermin nur den 20. November 2018. Als Preis werden 39,99 US-Dollar, also 39,99 Dollar veranschlagt. Bleibt jetzt zu hoffen, dass das Buch auch in Deutschland herausgebracht wird. Die quasi Vorgänger Hyrule Historia und Legend of Zelda Art and Artifacts wurden ja beide hierzulande bei, Tokyopop veröffentlicht. Und es wäre halt schön, wenn jetzt dieses Breath of the Wild Artbook auch hier kommen würde. Würde ich mich sehr darüber freuen, weil das hat, glaube ich, 300 oder 400 Seiten. Ich weiß gar nicht, so um die 300 Seiten, Konzeptzeichen, Artworks, Kommentare der Entwickler. Ich glaube, nur auf 55 Seiten werden Hintergrundinfos zur Geschichte Hyrules sowie Entwicklerinterviews gegeben. Ich stehe ja auf sowas, wo Hintergrundgeschichte auch gerade so, was die Entwickler gesagt haben, was sie sich gedacht haben, sowas mag ich. Ich habe auch früher sogar bei DVDs Audiokommentare mir angeschaut. Das Buch ist in Japan, wie gesagt, als so Hardcover-Artbook veröffentlicht worden. Hoffe ich hier auch, dass das so wird. So ein richtig wertiges, schönes Buch würde ich mir wahrscheinlich kaufen. Ich muss aber auch allerdings die beiden Vorgänge Hyrule Historia und Arts und Artifacts auch mal nochmal durchlesen, weil die habe ich zwar seit Release, aber nicht so oft reingeschaut, wie ich mir das erhofft habe, aber waren tolle Bücher und ich würde mich auch freuen, wenn Nintendo mal sich da auch um andere Serien kümmert. Irgendwie so ein Buch in der Qualität mit den ganzen Hintergrundinfos für die Metroid-Serie würde sich doch anbieten, wenn jetzt im letzten Jahr Samus Returns erschienen ist und irgendwann Metroid Prime 4 erscheint. Oder aber auch Fire Emblem, was ja mittlerweile eine der größten Marken von Nintendo ist. Und das gibt auch sehr viel her, denke ich. Es gibt so Fire Emblem Awakening, glaube ich, ein normales Artbook. Aber hier so die Dinger mit den ganzen Hintergrundinfos, das ist noch mal so ein bisschen mehr. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Dann hat Nintendo Deutschland hat verkündet, dass die Retro-Konsole Nintendo Classic Mini NES ab dem 29. Juni 2018 wieder im Handel erhältlich sein wird. Das wird den einen oder anderen freuen, weil das war ja ein sehr rares Gut. Ich habe ja auch einmal hier im Podcast erwähnt, wie froh ich war, dass meine Eltern irgendwann nochmal an Silvester 2016 muss es ja gewesen sein, dann mir noch irgendwie ein NES für mich ergattern konnten. Und das war quasi ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Und das hat mich sehr gefreut damals. Und danach war der immer ausverkauft. Also es war ja ständig ausverkauft. Oder man musste ja zu Mondpreisen kaufen. Ich glaube, ich hatte ja auch mit dem Sam eine Folge gemacht, wo wir dann erwähnt haben, dass wir diese ganzen NES Classic Minis gar nicht so sehr verwenden, weil wir beide gar nicht so NES-Fans oder Kinder sind. Sind ja mit dem Super Nintendo mehr aufgewachsen. Ja, und er hat's, glaube ich, dann irgendwann in die Vitrine gestellt. Ich glaube, ich war einer derjenigen, die es dann auch selbst zum Mondpreis wieder verkauft hat oder so. Also irgendwie habe ich da ein bisschen Gewinn gemacht, aber bei so einem Ankaufportal und nicht bei eBay, und die haben ja trotzdem über 100 Euro dafür bezahlt oder so. Von daher ist es gut, dass das wieder normal in Handel kommt, zu normalen Preisen. Und jeder, der das dann nachholen will, der hat dazu bald die Möglichkeit, Ende Juni 2018, 29. Juni, soweit ich mir das hier korrekt aufgeschrieben habe. Am 21. Juni erscheint dann eine neue Version von Minecraft für die Switch. Diese basiert auf der Bedrock Engine und unterstützt dann auch Crossplay mit irgendwie Switch. Na gut, geht, Switch ist naheliegend, aber Xbox One, Windows 10, Android, iOS, ich glaube auch die VR Minecraft sind auch damit kompatibel. Gab ja bisher immer jede, gibt es ja immer eine andere Version. Es gab ja Minecraft für Switch, Minecraft für Wii U und Minecraft für weiß ich nicht was. Und die waren halt untereinander nicht kompatibel, hatten teilweise andere Engines, waren abgespeckt. Und jetzt macht Microsoft den großen Rundumschlag und führt eine einheitliche Minecraft-Version ein für verschiedene Plattformen. Und deswegen kann man miteinander spielen, außer mit Sony, weil Sony keine Lust auf Crossplay hat. Finde ich als Idee ganz cool, dass dann ja, dass man, wenn ein Kumpel eine Xbox hat, dann kann man mit dem, obwohl man selber eine Switch besitzt, mit dem zusammen Minecraft spielen. Schöne Sache. Und es geht sogar so weit, dass die Xbox Live-Erfolge auf der Switch-Version quasi unterstützt werden. Das heißt, wenn Xbox Live-Konto hat, der kann auch auf der Switch-Version Erfolge sammeln. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Weiterhin erhält derjenige Zugriff auf Minecraft Marketplace und dann kann man da Skins und Texturenpakete kaufen. Gute Sache. In den USA kommt Minecraft auch als Einzelhandelsversion in den Handel. Ob das jetzt auch in Deutschland ist, das war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch unklar. Wäre sicherlich für Retail-Sammler auch ganz nett. Die größte und überraschendste Neuankündigung der letzten Woche war dann letztendlich, dass ein Monster Hunter für die Switch erscheinen wird. In Japan ist seit letztem Jahr Monster Hunter XX, also Doppel X, für Switch erhältlich, welches eine Umsetzung des 3DS-Spiels ist, was bei uns als Monster Hunter Generations herausgebracht wurde. Der Frust war im letzten Jahr sehr groß, dass Capcom sich weigerte, die Spiele bei uns hier in Europa und in den USA zu veröffentlichen, da man sich ja erst auf Monster Hunter World konzentrieren wollte. Das war ja wirklich so ein bisschen enttäuschend. Irgendwie auf einmal kommt Monster Hunter. Also ich gehe mal so weit und sage, dass halt in den letzten Jahren auch gerade im Westen, wenn überhaupt, Monster Hunter bekannter gemacht wurde wegen den ganzen 3DS-Spielen. Und auf einmal war letzte E3 und Capcom sagt, pass mal auf, Monster Hunter XX kommt nicht mehr im Westen für die Switch oder erstmal nicht. Und wir haben aber neues Monster Hunter World und das bringen wir für die PlayStation 4 und Xbox und nicht für die Switch. Und das war echt ätzend, sag ich jetzt mal so. Jetzt ist es endlich soweit und hierzulande geht es dann ab dem 28. August auf Monsterjagd, denn dann erscheint das Spiel als Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch. Optisch reißt das natürlich keine Bäume aus, das ist eben die 3DS-Fassung in HD. Ich glaube auch ein paar, ja, irgendwie, weiß ich nicht, neue Monster oder neue Gegenstände und was weiß ich nicht alles. Also hier und da noch ein paar Verbesserungen, aber im Prinzip ist es das alte Spiel Monster Hunter Generations nur in HD für dann eben die Switch. Was aber auch gleichzeitig sicherlich eine bessere Steuerung mit sich bringen wird, weil auf dem 3DS fand ich das ja immer nervig, wenn man New 3DS hat, dass es diesen zweiten Analogstick für die Kamera gibt. Analogstick in Anführungszeichen, das ist ja so ein Knubbel. Und auf der Switch gibt's ja wenigstens echte oder zwei echte Analog-Sticks und deswegen wird es allein deswegen besser. Und ganz ehrlich, in HD reicht mir das erstmal. Es ist natürlich optisch dann nicht mit Monster Hunter World oder neuen Spielen zu vergleichen, aber ein 3DS-Spiel in HD sieht auch schon mal ganz in Ordnung aus. Ich hätte ja lieber oder einige 3DS-Titel auch für die Switch gerne gehabt in HD, sei es Metroid Samus Returns, sei es Fire Emblem Echoes, sei es das Luigi Mansion Remake, was noch irgendwie erscheinen wird. Das sind alle so Spiele, die hätte ich, wenn die das 1:1 für die Switch gebracht hätten, einfach nur in HD, wäre ich zufrieden gewesen. Und deswegen bin ich hier auch erstmal zufrieden, denn besser einfach das Monster Hunter Generations Ultimate in HD für die Switch als gar kein Monster Hunter. Dazu ist es so, dass wer die Monster Hunter Generations für den 3DS besitzt, kann die Speicherstände auf der Switch übertragen und dann da weiterspielen. Ist auch eine coole Sache für welche, die eben schon hunderte Stunden oder viele Stunden zumindest in das Spiel gesteckt haben. Ich selber, ja, werde dann wohl auch mal meinen x-ten Anlauf nehmen und mich versuchen mit der Serie ja, richtig warm zu werden. Ich selber habe Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U irgendwie um die 20 Stunden gespielt. Damals überraschend viel Spaß gehabt und trotzdem dann irgendwann aufgehört. Also mir hat eigentlich schon das gefallen. Also die Steuerung ist hakelig, nicht mehr zeitgemäß. Die Ladezeiten sind doof, dass jedes Areal irgendwie da nachgeladen wird, anstatt was Offenes zu haben. Das ist alles. Aber dieses Spielprinzip, dieses sich vorbereiten, sammeln und dann hat man noch herausfordernde Kämpfe, das hat mir damals gefallen. Von daher bin ich hier mal vorsichtig optimistisch, obwohl ich Monster Hunter 4, glaube ich, für die 3DS besitze und das habe ich wiederum kaum gespielt. Naja, ich werde einen neuen Anlauf jedenfalls wagen. 28. August beginnt die Jagd. Nintendo hat dann auch ein paar Infos zum kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online preisgegeben. Dieser startet im kommenden September und bietet endlich eine Cloud-Speicherung und zudem klassische Spieleauswahl von NES-Spielen. Und ganz ehrlich, wir haben ja jetzt schon gut ein Jahr drauf gewartet, um mehr Infos zu haben. Und ich verstehe Nintendo auch nicht, dass das so kleckerweise passiert. Ja, auf der Nintendo Switch-Präsentation wurde irgendwie gesagt, ja, pass mal auf, wir haben aber noch so einen Online-Service, so ein Abo-Modell wird das, aber wie und wo genau, das erfahrt ihr so ein bisschen auf der Internetseite und dann stand da auch nicht wirklich was drin. Dann wurde irgendwie gesagt, dass es dann im ja, irgendwie August, September, Oktober, was weiß ich, 2017 starten soll, dann wurde er irgendwann verschoben, dann wurde er irgendwie verschoben, dann wurde aber gesagt, ja, pass mal auf, das kostet ungefähr irgendwie 20 Euro im Jahr und weitere Details kommen dann noch und dann gab es ja Gerüchte mit, dass man jeden Monat zwei NES-Spiele kriegt und danach fliegen die aber wieder raus. Man kann die also nicht behalten, solange man das Abo behält. Also das war ja echt kreuz und quer und Anfang diesen Jahres hieß es dann, ja, pass mal auf, im September startet's, weitere Infos kommen bald und ja, wie ich im letzten Podcast-Folge gesagt habe, hatte ja Nintendo gesagt, dass sie Anfang Mai weitere Infos dann endlich mal bekannt geben wollen und ja, das haben sie auch getan. Allerdings bleiben auch immer noch genug Fragen. Nun aber zu den Fakten erstmal. Also dieser Abo-Dienst, der erinnert so ein bisschen an PlayStation Plus oder Xbox Live Gold, allerdings kostet es weniger und es gibt eben keine neueren Spiele, die man dann erhält. Kostenpunkt sind Einzelmitgliedschaft kostet 30 Tage lang 3,99 Euro, für 90 Tage 7,99 Euro und für ein Jahr 19,99 Euro. Weiterhin wird es eine Familienmitgliedschaft geben, wo ein Jahr 34,99 Euro kosten wird. Bei dieser können bis zu 8 Besitzer eines Nintendo-Accounts den Service nutzen, sogar auf verschiedene Konsolen. Als ich das las, habe ich gedacht, okay, ist ja ganz nett, aber da wird es doch bestimmt irgendwelche Restriktionen oder irgendwie was geben, weil sonst liegt es ja fast nahe, dass man ja Nintendo zu Account-Sharing irgendwie einlädt, dass man sich irgendwie mit 7 Kumpels holt, die alle eine Switch haben und dann legt man zusammen 34,99 Euro und alle können diesen Dienst nutzen mit den ganzen Cloud-Speicher und so weiter. Kann sein, dass es nachher so sein wird, kann aber auch sein, dass Nintendo da irgendwie ein paar Kniffe noch bereit hat, irgendwie Restriktionen und ja, dass das irgendwie beschränkt wird. Weitere Details gibt es dazu bislang noch nicht. Ja, was bietet der Service ansonsten für das Geld? Mithilfe dieses Dienstes kann man auf Smartphone und Tablets eine Online-App installieren. Also es geht auf iOS und Android. Und dadurch kann man dann beispielsweise Sprachchats nutzen. Finde ich immer noch saudämlich, dass man irgendwie auf der Switch keinen Port für einen normalen Headset eingebunden hat. Also, dass es das einfach nicht gibt. Ich glaube, Bluetooth-Headsets gehen ja mit der Switch. Aber es wäre da so viel einfacher gewesen, wenn die Switch einen Port hätte, wo man ein Headset dran stöpselt und dann wären diesen ganzen Sprachchat-Apps und so weiter auf der Switch im Betriebssystem integriert, so wie es halt jede normale Konsole hat. Ja, bei der PlayStation 4 und Xbox, da muss man einfach nur Headset nehmen, in den Controller anschließen und zack, kann die Party losgehen. Das ist jetzt hier erstmal, ja, Switch und dann brauche ich noch mein Handy oder mein iPad und braucht da die App, braucht da mein Abo und braucht dann erstmal wieder ein Headset für diese Geräte, die ja auch manchmal mittlerweile ja gar keinen Anschluss mehr haben, sondern auch nur über Bluetooth gehen und dann ist das irgendwie, gefühlt schon so viel Gedöns, um da breit zu sein, dass es nichts mehr mit Plug and Play einfach so ist, stelle ich mir aktuell ziemlich kompliziert vor. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wie oft ich das am Ende nutzen werde. Ich meine, ich spiele eh viel Singleplayer-Spiele, von daher muss ich mal gucken, auch vor allen Dingen dann mal, wie die App und so, wie das alles nachher in der Praxis funktionieren wird. Zusätzlich gibt es dann auch Spiele, die man während der Abo-Laufzeit runterladen kann. Zum Start des Online-Services wird man als Abonnent Zugang zu 20 NES-Spielen haben. Bisher angekündigt sind Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer und Tennis. 10 weitere Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Besondere hierbei ist, dass diese Klassiker teilweise einen Online-Modus haben werden. Das heißt, wenn ein Spiel einen Multiplayer-Modus besitzt, besitzt er dann im Zuge dieses Abos einen Online-Modus und dann kann man auf einmal irgendwie Tennis, Mario, irgendwie Zocker, Ice Climber oder irgendwie sowas dann zu zweit online spielen. Und das ist cool. Irgendwie das ist nett, dass man eben einer dieser Klassiker dann auf einmal online mit Kumpels spielen kann. Wertet den Dienst auf, finde ich sehr, sehr gut. Kann man eigentlich fast wenig zu sagen. Ich hoffe halt, dass dann irgendwann irgendwie noch Super Nintendo-Spiele dazukommen oder vielleicht N64-Spiele. Das wäre richtig klasse, Mario Kart 64 online zu spielen. Oh, das stelle ich mir gut vor. Dazu hat sich Nintendo aber nicht geäußert. Bisher heißt es NES-Spiele. Das dazu, ich meine, das ist jetzt kein irgendwie, weiß ich nicht, dass sie jetzt keine älteren Switch-Spiele oder Indies oder so da reinpacken in diesen Dienst, so wie es jetzt bei der Konkurrenz gemacht wird. Das hat dann vielleicht auch einfach mit den geringeren Kosten zu tun, weil, wie gesagt, 20 Euro ist was anderes als irgendwie 40, 50, 60 Euro, die Konkurrenz verlangen. Und das ist auch so ein Preis, wo viele, denke ich, einfach so sagen, ja, das nehme ich mal mit, das zahle ich halt mal. Fast die wichtigste Funktion ist für mich aber tatsächlich, dass mit dem Abo man Zugriff auf einen Cloud-Speicher hat und so kann man seine Speicherstände in der Cloud sichern. Denn es ist so ätzend, dass man bisher genau das nicht machen konnte. Man konnte nicht einfach sagen, oh nee, ich habe hier meine ganzen Switch-Speicherstände, ich speichere die auf einen USB-Stick, damit, wenn irgendwas passiert, ich da wieder drauf Zugriff habe. Nein, ging bisher nicht. Super ätzend, also beim 3DS wurden die Speicherstände teilweise, glaube ich, auf die Cartridge quasi gespeichert. Das ist ja bei der Switch nicht mehr der Fall. Und dann, also eine Konsole zu veröffentlichen, wo man die Speicherstände nicht mehr auf den Cartridges speichert, sondern auf dem System und dann keine Möglichkeit zu haben, diese Speicherstände zu sichern, das war echt rückständig, das war richtig doof. Rechte aus Erfahrung, zwar kann man seit Ende letzten Jahres, glaube ich, wenn man eine Switch hat und man kauft eine neue von der einen Switch, die man schon hatte, die Speicherstände übertragen auf die neue Switch. Ja, aber es war keine weitere Sicherung möglich. Und wie gesagt, ich bin ein Leidtragender, denn ich hatte ja im, weiß ich nicht, August oder September wegen Pixelfehler und so weiter meine Switch eingetauscht und gegen eine neonblaue Switch. Ich habe mir eine neue dafür gekauft, eine neonblaue. Und dann waren halt logischerweise meine Speicherstände von Legend of Zelda Breath of the Wild und I Am Setsuna weg. Für immer im Nirvana verschwunden. Einmal 120 Stunden Spielzeit, einmal 30 Stunden Spielzeit. Puff, weg. Dahin im, wie gesagt, Nirvana. Ich hatte beide Spiele natürlich vorher durchgespielt, aber irgendwie ist es trotzdem schade. Das ist zwar jetzt, kann ich das, da ich ja mittlerweile den Season Pass von Breath of the Wild habe, irgendwie als Vorwand nehmen, das Spiel dann nochmal durchzuspielen. Trotzdem hätte ich diese Speicherstände gerne vorher gesichert. Deswegen Cloud Backup ist für mich super, denn damit wird sowas nicht mehr passieren. Ja, dass man dafür ein Abo abschließen muss, ist halt, irgendwie will Nintendo halt Anreize für dieses Abo schaffen, weil letztendlich will Nintendo Geld verdienen. Es wäre natürlich besser, wenn das ein kostenloses Feature wäre für alle Switch-Besitzer. Aber ich glaube, PlayStation Plus macht es auch so, dass man da auf den Online-Speicher nur Zugriff hat, wenn man ein Abo abgeschlossen hat. Von daher, das war jetzt so die kurzen News. Also eigentlich ganz cool, Minecraft, neue Funktion mit Xbox Live Folgen, Nintendo Online Switch, Abo-Service, Monster Hunter Generations Ultimate kommt für die Switch. Nun geht es aber um die Gerüchte rund um die Retro Studios. Wer also nicht gespoilert werden möchte, beendet diese Folge am besten jetzt an dieser Stelle. Und ich bedanke mich dann schon mal für das Zuhören. Für alle anderen wird es jetzt richtig interessant, zumindest kurzfristig interessant, weil so viele Infos gab es auch nicht, aber doch mehr als ich gedacht hatte. Und letztendlich waren diese Infos auch Grund, da jetzt mal kurz eine Folge drüber zu machen, weil die anderen News hätte ich sonst auch tatsächlich in die nächste Folge mitgepackt und dann kam aber, stehe ich heute auf und auf einmal überall diese ganzen Retro-Gerüchte und ich dachte, ja Mensch, dazu müsstest du aber jetzt am besten auch dann zeitnah was machen und dann hatte ich, damit die Folge nicht nur irgendwie 10 Minuten dauert, dann noch die anderen Nachrichten damit reingepackt. Ich meine, es ist jetzt auch die Zeit vor der E3. Da gibt es überall Mutmaßungen und Gerüchte. Von daher wird da in den nächsten Wochen sicherlich auch viel passieren. Wir werden dann auch über vieles hier berichten. Viele fragten sich ja jetzt die letzten Jahre, woran die Retro Studios eigentlich arbeiten. Ja, also die Retro Studios, das ist ein Entwicklerstudio von Nintendo. First Party. Es gehört Nintendo, ist eine Tochtergesellschaft und ist in Austin, Texas, USA beheimatet und damit einer der wenigen West-Studios, die Nintendo überhaupt hat. Das erste Spiel von ihnen war 2002 Metroid Prime für GameCube, dann folgte Metroid Prime 2 für GameCube und schließlich Metroid Prime 3 für die Wii. Danach belebten sie 2010 Donkey Kong wieder und schafften mit Donkey Kong Country Returns ein richtig tolles 2D-Jump'n'Run. Und 2014 veröffentlichten sie auf der Wii U den Nachfolger Donkey Kong Country Tropical Freeze, der ja mittlerweile auch für die Switch erhältlich ist. Ich meine, die haben doch bei Mario Kart 7 ein bisschen ausgeholfen, das war noch davor, aber wenn wir jetzt so hören, ja, 2014 kam das letzte Donkey Kong. Was machen die eigentlich seitdem? Das ist jetzt auch 4 Jahre her. Und man hat von denen einfach nichts mehr gehört. Und jedes Jahr auf der, oder vor der E3, auf der E3 hofft man, oh, jetzt kommt heute, dieses Jahr kommt aber das Retro-Projekt. Dieses Jahr wird's gezeigt und letztes Jahr wurde dann Metroid Prime 4 vorgestellt und alle hatten ja in dem Moment gedacht, boah, das ist das neue Retro-Projekt, weil die haben ja Metroid Prime 1 bis 3 gemacht. Und dann hat ja Nintendo noch auf der E3 gesagt, nee, das wird ein anderes Entwicklerstudio machen, die Retro-Studios haben damit nichts zu tun. Und dann wurden die Fragen ja noch größer mit, was machen die denn dann, wenn sie kein Metroid Prime 4 machen? Woran arbeiten die? Wird das jetzt irgendwie ein neues Donkey Kong oder was machen die? Die machen doch jetzt nicht 4 Jahre lang nur ein Donkey Kong. Und hatten alle natürlich immer gedacht, das wird jetzt ein riesen tolles, großes Projekt. So, weiß ich nicht, ein großes Open-World-Spiel, was weiß ich, neue IP. Ach, es gab so viele Gerüchte. Ja, und in den letzten 1-2 Tagen überschlugen sich dann aber auch die Gerüchte jetzt konkret, um an welchem Projekt die arbeiten. Es gab Leaks, es gab Eurogamer hat drüber berichtet, ein Leaker auf Reddit namens Das Vergeben, Go Nintendo, Liam Robertson, Emily Rogers hat es halbwegs bestätigt. Und ja, viele wollen einfach jetzt erfahren haben, woran Retro gerade arbeitet. Und wenn man die jetzt alle zusammenpackt, die das alles von auch teils unabhängigen Quellen bestätigt haben wollen, arbeitet Nintendo an einem Spiel namens Star Fox Grand Prix. Ein Rennspiel. Ein Rennspiel im Star Fox-Universum. Und als ich das erstmal hörte, war ich erstmal überrascht und ich war auch enttäuscht. Denn wenn schon ein Sci-Fi-Rennspiel irgendwie veröffentlicht werden soll, warum denn dann kein F-Zero? F-Zero wäre doch so naheliegend und die Fans würden feiern. Deswegen dachte ich nur, wer kommt denn jetzt bitte auf die Idee, dass Star Fox ein Rennspiel echt eine gute Idee ist? Und es klingt seltsam im ersten Moment, aber dann habe ich weiter drüber nachgedacht, habe auch ein bisschen mehr die Gerüchte gelesen und scheinbar ist es so, dass das eher so eine offenere Hub-Welt geben soll, wo man Missionen annimmt, wo man Bosskämpfe bestreitet. Also es soll eher ein Diddy Kong Racing sein als ein Mario Kart. Und das könnte wiederum interessant sein. Mit dem A-Wings durch die Schluchten fliegen, CPU-Gegner besiegen und dabei eigentlich im Hintergrund ein Rennen fliegen, das kann ich mir echt interessant vorstellen. Bosskämpfe bieten sich bei Star Fox sowieso an. Und man darf ja auch nicht vergessen, Star Fox ist nicht nur Fliegen, sondern wir hatten ja auch in mehreren Star Fox irgendwie so A-Wings, die hatten ja auch jetzt beim letzten Star Fox Zero, konnten die als Läufer fungieren. Man hatte andere Vehikel in Star Fox Adventure, konnte man auch so, naja, auf so ein Bike oder was das war, so eine Podracer-Geschichte oder hier, wie diese bei Destiny, diese Bikes da heißen, mit so einem Teil konnte man durch die Gegend fahren. Also deswegen, es war in der Serie schon immer drin, dass es nicht nur um Fliegen geht. Und wenn man hier so eine coole Mischung macht und umso mehr ich drüber nachdenke, könnte das funktionieren. Und aufgrund dieses Star Fox-Universums, was ja logischerweise in verschiedenen Planeten spielt, können ja auch die einzelnen Levels, die einzelnen Rennstrecken, die ein bisschen offener sind, auch unheimlich abwechslungsreich sein. Und dazu gibt's ja auch immer verschiedene Charaktere und womit man auch eine kleine interessante Geschichte erzählen könnte. Quasi ein Rennspiel mit Singleplayer-Fokus oder für Einzelspieler mit so einer Story, das fände ich gut. Also irgendwie fände ich zumindest so interessant genug, um zu sagen, ja, ist doch nicht so schlecht. Das könnte funktionieren und vielleicht will ich es gerne sehen. Also sollte Retro Studios wirklich in diese Richtung gehen, also mehr Diddy Kong Racing, dann hätte ich da, glaube ich, Lust drauf. Ein einfacher Racer hier ist wie Mario Kart, wo man einfach nur Strecke auswählt, Charakter und losfährt, das finde ich nicht so gut. Also das wäre nicht langweilig im Vergleich, ja. Also dass man einfach nur so, ich Fox McCloud und dann die Strecke und los geht's und dann gibt's dann drei Pokale und nö, das fände ich langweilig. Das hätte ich dann wirklich lieber mit F-Zero gehabt. Deswegen hoffe ich, dass uns da die Retro Studios ein bisschen überraschen und mehr in diese Richtung gehen, die ich eben skizziert habe. Ich habe da auch ein ganz tolles Video drüber gesehen heute, der auch diese Gedanken hier aufnimmt und sagt, wie könnte denn so ein Star Fox Rennspiel funktionieren? Ja, und der macht dann Vergleiche mit eben Diddy Kong Racing und wie die Levels aufgebaut werden sein könnten und so weiter. Und das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, jo, wenn es in diese Richtung geht, kann das ganz cool werden. Das Video habe ich dann auch in den Shownotes verlinkt. Und man gab bei der ganzen Hysterie, weil ich habe auf Twitter geguckt, ich habe durch Foren geguckt, auf Reddit und viele so, nein, furchtbar, Hilfe, nein, ganz schlechte Idee. Nintendo, was tust du und keine Ahnung was. So war ja auch meine erste Reaktion, wo ich dachte, nein, bitte nicht. Ich hätte am liebsten natürlich ein richtiges, klassisches Star Fox gehabt. Weil das Star Fox Zero für ein Wii U, da fand ich die Levels, wo man einfach fast normal steuern konnte, am besten. Und hätte Star Fox Zero einfach eine stinknormale Pad-Steuerung gehabt mit dem Gamepad, ohne jetzt dieses auf dem Bildschirm gucken und dann mit Bewegungssteuerung hin und her, um besser zielen zu können, dann hätte ich das Spiel sehr viel besser gefunden. Das wäre jetzt eigentlich mein Wunsch gewesen für die Switch. Wenn es jetzt anders kommt, bin ich zumindest mal interessiert und warte ab. Und man darf ja auch eines nicht vergessen, vor der E3 wurde ja auch mehr Mario & Rabbids geleakt. Und da hieß es ja auch nur, pass mal auf, Ubisoft arbeitet an einem Spiel. Da drin kommen die Mario-Charaktere vor, es kommen die Rabbids vor und es spielt sich so ein bisschen wie XCOM. Und das hörte sich auch erstmal sehr seltsam an. Und für mich ist Mario & Rabbids eins der positivsten Überraschungen von 2017. Ein richtig tolles Spiel. Und wenn jetzt die Retro-Studios irgendwie Star Fox auch neu erfinden, in einem Genre stecken, was im ersten Moment, wo man denkt, das passt im ersten Moment nicht zusammen und daraus irgendwie was Neues machen, dann finde ich das, wie gesagt, sehr viel interessanter als irgendwie einen stinknormalen Racer. Ich hoffe allerdings sehr, dass wenn jetzt Nintendo quasi ein Star Fox Rennspiel machen sollte, dass das nicht im Umkehrschluss heißt, dass ein Mario Kart 9 vielleicht gar nicht für die Switch kommt, wobei Mario Kart 9 wäre auch gar nicht so wichtig, weil Mario Kart 8 Deluxe einfach ein super Spiel ist. Aber ich hätte ja trotzdem gerne mein F-Zero und mein Wave Race. Und wenn Nintendo auf einmal sagt, nö, wir haben ja jetzt schon ein Rennspiel im Star Fox Universum, das brauchen wir weder Wave Race noch F-Zero, da bin ich doch ein bisschen stinkig. Ich stehe Star Fox Grand Prix offener jetzt gegenüber, als ich bei dem ersten Reaktion erwartet hätte. Und Grund ist letztendlich eben auch, dass es immer noch Retro Studios sind und die haben bisher kein schlechtes Spiel gemacht. Die Metroid Prime Serie war bombastisch. Und ich liebe die neuen 2D Donkey Kongs. Umso überraschter war ich aber bezüglich einem anderen Gerücht, was dann direkt auch aufkam. Und zwar arbeitet demnach Retro Studios an einem weiteren Spiel. Und da soll es momentan irgendwie massive Probleme bei der Entwicklung geben. Und weder Nintendo noch Retro Studios sind mit dem aktuellen Status dieses Projektes zufrieden. Also die sollten eher ja richtig sauer drüber sein. Dies könnte aber auch erklären, warum wir eben seit 2014 nichts mehr von dem Studio gehört oder gesehen haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die an einem Star Fox Rennspiel 4 Jahre arbeiten. Da liegt es halt dann schon nahe, dass man noch an einem anderen Projekt gearbeitet hat und dieses vielleicht nicht so funktionierte, wie man das sich erhofft hat oder noch länger in der Entwicklung ist und dass man dann halt noch ein anderes Projekt reingeschoben hat, damit die halt dann doch mal wieder was zu tun haben. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Allerdings, die Gerüchteküche, die weiß jetzt noch nicht, ob dieses andere Spiel jetzt schon eingestampft wurde oder ob das da jetzt noch weiter dran gearbeitet wird. Es ist nur so, dass es sich da definitiv nicht um dieses Star Fox Grand Prix handeln wird. Also von daher, es ist das ominöse Spiel X von Retro Studios. Es wäre natürlich sehr schade, wenn die jetzt jahrelang an einem Spiel gearbeitet hatten, was am Ende nicht mehr veröffentlicht wird. Ich hätte mir jetzt auch, weiß ich nicht, was anderes vorgestellt. Vielleicht eine neue IP, also eine neue Marke, ein Open-World-Spiel, irgendwas richtig Großes. Und dann ist es am Ende Star Fox Grand Prix. Das ist underwhelming, wie der Engländer jetzt sagen würde. Da hätte man sich mehr erhofft. Aber ich appelliere jetzt erstmal an alle Leute, denkt mal drüber nach, guckt euch das eine Video an. Vielleicht ist ein Rennspiel mit so einer offeneren Welt, mit einem Hub und so weiter, doch sehr viel passender für diese Marke Star Fox, als man das im ersten Moment denkt. Und deswegen versucht nicht alles erstmal schlecht zu reden. Das können wir immer noch alle zusammen machen, wenn das Spiel irgendwie gezeigt wird, vielleicht auf der E3 und sich dann herausstellt, dass es furchtbar aussieht und dieses Konzept einfach gar keinen Sinn ergibt. Dann werden wir das auch so in diesem Podcast hier behandeln. Und ansonsten warten wir doch einfach mal darauf, ja, bis es mal Bildmaterial überhaupt gibt und ob dieser Titel dann auch wirklich bestätigt wird. Nächsten Monat ist E3 und bis dahin wird es sicherlich Infos geben und die werden wir dann hier auch in Podcastform behandeln. Und die E3 wird auch in diesem Jahr, werde ich mit einem Gast besprechen. Das ist auch schon mal fest. Wenn alles klappt, wird es im Mai noch eine zweite Nintendonauten-Folge geben, da auch schon mit einem Gast. Mit dem wollte ich, wie gesagt, einige Themen auch anreißen. Vielleicht diskutieren wir auch einige Themen dann jetzt ein bisschen weiter, wo ich heute einfach nur so ein paar News einfach euch kundgetan habe. Vielleicht gibt's dann darüber eine Diskussion, vielleicht reden wir auch über was ganz anderes. Aber Ende Mai kommt die nächste Folge Nintendonauten mit Gast. Freue ich mich jetzt schon drauf. Lasst gerne ein Abo da, bewertet uns bei iTunes, damit wir besser gelistet werden und damit die Nintendonauten bekannter werden. Das würde uns doch die Arbeit auch mal irgendwann erleichtern. Vielleicht auch, wenn wir irgendwann mal Rezensionsexemplare oder sowas bekommen, weil dann würden wir hier auch mal Tests besprechen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.